Ja, ich möchte euch einfach auch nochmal ganz herzlich begrüßen zum Gottesdienst heute. Es wird gerade auch der Helmut verteilt schon ganz fleißig das Studienmaterial zur Predigt. Ich mache bei mir in der Gemeinde zu jeder Predigt, stelle ich so ein Studienmaterial, wo man auch das nacharbeiten kann, auch in der Woche dann nochmal nachlesen und auch vertiefen kann. Und wir freuen uns hier zu sein. Wir hatten gestern schon einen tollen Abend. Gestern Abend haben wir mitbekommen, hat eine junge Frau ihr Leben Jesus anvertraut. Und ich finde, dafür gebührt doch Gott die Ehre, oder? Amen. Das ist doch das, worum es geht. Dass Menschen zu Jesus kommen und Jesus finden, Jesus kennenlernen. Und auch wir, dass wir, die wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir bei ihm bleiben. Und es ist nicht immer gesagt, dass man bei ihm immer bleibt. Mein Thema, was ich heute mitgebracht habe, übrigens, ich habe es gestern vergessen zu sagen, für die es nicht wissen, Albershausen liegt bei Stuttgart. Wir kommen aus Albershausen, Göppingen, Stuttgart, nur um uns mal einzuordnen. Ich habe das gestern nicht erwähnt, Leute haben mich gefragt, ja, wo liegt denn Albershausen? Keine Sorge, jetzt wissen es alle. Das Thema ist der immer gegenwärtige Gott. Er hat sich nicht verändert und du bist nicht vergessen. Könnte ich hier ein Amen hören? Und das ist so mein Thema heute, weil wir alle haben und kennen Situationen im Leben, wo wir uns immer wieder Dinge fragen. Und die eine Frage ist, Gott, bist du wirklich da? Gott, siehst du mich in meinem Schmerz? Und Gott, hörst du mein Gebet? Kennt ihr diese Fragen? Wir hatten vor zwei Jahren war es, da haben wir nach Urlaub gesucht als Familie. Es ist immer so die spannende Phase, wo wir Urlaub gucken im Internet, was könnte nächstes Jahr so passen. Und das war so dann Kroatien, haben wir ein Häuschen gefunden, richtig schön, toll. Wie für uns gemacht, sieht aus wie eine Villa, so wie für uns natürlich gemacht. So, ne? Richtig toll, der Preis stimmte und dann haben wir gebucht. Und dann haben wir gesagt, super, jetzt alles gut, Urlaub ist safe, nächstes Jahr gehen wir in ein richtig schönes Ferienhaus. Und dann ein paar Wochen später guckt Sarah ins Internet, klickt sich rein und findet dieses Haus nicht. Findet es nicht, überall. Sie guckt, die Internetseite gibt es nicht mehr. Und dann schauen wir, da kannst du auch Sachen bei Trustpilot, kannst du auch im Internet Sachen verifizieren und gucken, wie wird es bewertet. Und dann stehen plötzlich ganz viele Negativbewertungen über diesen einen Anbieter und es stellt sich heraus, das war eine Betrugsgeschichte. Das Häuschen, was wir bezahlt haben, gibt es nicht. Und dort standen in den Kommentaren, dass dort Leute mit Familien, mit kleinen Kindern den langen Weg auf sich genommen haben und vor einem Haus standen, das vermietet war und sie konnten dort nicht rein. Das ist ja das Worst-Case-Szenario mit Kindern, mit kleinen Kindern. Du fährst schon die weite Strecke und wir haben gedacht, Gott sei Dank haben wir nochmal nachgeprüft, nachgeschaut und es stellte sich heraus, wir wurden betrogen. Das Geld war weg. Fast 2000 Euro war weg. Aua. Und da fragst du dich in so einem Moment, Gott, bist du da? So, du weißt doch, dass wir hier nicht die Millionen scheffeln hier an der Seite. Ja? So, und das Geld war weg. Gott kam dann mit Versorgung rein und dann haben wir uns, also es hat sich wirklich, wir an das Geld sind wir nie rangekommen und wir haben dann gebucht, eine Alternative, haben dann unser Budget war jetzt nicht mehr ganz so breit, haben wir dann ein Zelt gebucht auf einem Campingplatz in Kroatien, ohne Toilette, ohne Dusche, einfach nur spartanisches Zelt. Yeah! Wie man sich den Urlaub vorstellt. Ist okay, ich habe kein Problem. Also man kann so Urlaub machen. Es war ein schöner Urlaub. Aber jetzt kommt Folgendes. Am dritten Tag, toller Urlaub, wir haben uns eingerichtet, beginnt ein Sturm. Der Sturm wird so heftig, dass die Leute reihenweise den Campingplatz verließen. Ich gucke irgendwann aus unserem Zelt, die Bäume biegen sich schon so, gucke ich rechts, reißt ein riesengroßer Ast runter und fällt direkt vors Nebenzelt, direkt davor. Da, wo die Leute immer mit einem kleinen Baby saßen, da fällt ein Riesenast runter. Und innerhalb von einer Bruchteil einer Sekunde, ich habe sowas noch nie erlebt, also Sturm, richtiger Sturm zur Eskalation. Sowas habe ich noch nie erlebt. Und plötzlich stand ich da und ich merkte, das ist nicht ein normaler Sturm, das ist ein Tornado. Und jetzt stellt euch vor, wir als Familie, ich habe drei Kinder, wir haben drei Kinder, wir sitzen zusammengekauert, 3 Tage lang in diesem Zelt, eine Zeltplane über den Kopf, Bäume über den Kopf und du hörst es überall nur krachen. Glaubt ihr mir, dass wir gebetet haben mit den Kindern? Und dann haben wir uns gesagt, was machen wir jetzt, wie positionieren wir uns so an den Kühlschrank ran, irgendwie so, dass wenn ein Baum kippt, dass er irgendwo drauf fällt. Gott, bist du wirklich da? Hörst du uns? Der Sturm ist irgendwann vorbei. Es war ein Tornado der Stufe 5. Hat viel verwüstet. Sogar ein Wohnmobil hat es halbiert, ein Baum. Wahnsinn. So etwas habe ich noch nie gesehen. In diesem Urlaub, der Sturm hat sich gelegt. Wir hatten einen tollen Urlaub. Glaubt ihr mir noch? Es war trotzdem ein richtig schöner Urlaub. Aber in dem Urlaub sind wir in eine Stadt gegangen und in dieser Stadt, unsere Porridge, unsere Lieblingsstadt geworden von meiner Frau und mir, laufen wir lang, es war dunkel, tausende von Menschen um uns herum und wir laufen und dann sind wir mal kurz stehen geblieben, laufen lang und sie stehen vor einer Kirche und dann sagen wir, Mensch, das ist ja eine tolle Kirche. Und wir hatten damals noch unseren Fahrradanhänger, den man zu einem Kinderwagen umfunktionieren kann. Und dann stehen wir so und dann gucken wir die Kirche und sagen, Mensch, dem Levi würde diese Kirche doch gefallen. Hey Levi, Levi? Hallo? Wo ist Levi? Levi war weg. Ich habe gedacht, sag mal, was um alles in der Welt ist in diesem Jahr los? Panik. Tausende von Menschen. Ja, jetzt fang mal an. In einem fremden Land, in einer Sprache, die du nicht kennst, in der Nacht, im Dunkeln, tausende von Menschen, jetzt such mal dein Kind. Und dann sind wir einfach den Weg lang gelaufen, geguckt, wo waren wir als letztes stehen geblieben? Und dann standen wir, gucken wir und dann... Und dann lichtet es sich plötzlich und unser Levi steht wie angewurzelt da und sieht uns und rennt auf uns zu und sagt, Mama, Papa, ich habe schon fast geweint. 6 Jahre. Nee, ja, 6, 7 Jahre. Und dann haben wir gesagt, Levi, danke, dass du auf uns gehört hast, weil wir haben nämlich gesagt, das war so eine Situation, wir haben gesagt, Levi, du bleibst hier stehen, du gehst nirgendwo anders hin. Mama geht kurz rein, aber du bleibst hier. Und er hat mal auf Mama und Papa gehört. Warum erzähle ich diese Geschichten? Weil wir in dem einen Moment sagen wir, klar, Gott ist bei mir, Gott ist da. In dem anderen Moment ändert sich plötzlich die Situation und da kommt es in uns hoch, Gott, wo bist du? Und diese Sehnsucht nach Gewissheit, nach Zuversicht, nach Sicherheit ist in all unserem Leben verwurzelt und es steigen manchmal Zweifel auf und manchmal ist man so dieser fromme, überfromme Gedanke, ich darf nicht zweifeln. Ich darf nicht zweifeln, aber innerlich zerbrichst du. Ja, ganz kurz, Johannes der Täufer sieht Jesus und sagt, bist du der, kommen sollte? Er hat auch gezweifelt. Jesus hat sogar am Kreuz gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das waren vielleicht nicht die Zweifel unserer Dimension, aber trotzdem identifiziert sich Jesus in all unseren Nöten, könnte ich hier ein Amen hören, In all unseren Fragen hat sich Jesus mit uns identifiziert. Zweifel sind keine Sünde, sondern ein Weg immer wieder zu tieferem Glauben. Wenn wir unsere Zweifel in Gott immer wieder mit Gott bewegen, bringen wir unsere Fragen zu Gott, öffnen wir uns für eine echte Begegnung. Gott lädt uns nämlich immer wieder ein. In Jesaja 1, Vers 18 heißt es, kommt her, lasst uns miteinander rechten. Kommt zu mir, sagt Gott, immer und immer wieder, ihr Lieben. Und heute möchte ich drei Dinge euch weitergeben. Das erste ist, das lag mir auf dem Herzen. Gott ist immer hier, könnte ich einen Amen hören? Gott ist immer hier, er ist immer da, auch wenn wir seine Gegenwart nicht spüren. Amen? Nur weil ich Gott nicht spüre, bedeutet das nicht, dass es ihn nicht gibt. Ich bin jetzt hier, meine Familie ist 100 Kilometer von hier weg. Ich spüre sie vielleicht nicht unmittelbar, aber ich weiß, sie sind da. Amen? Und genauso ist es auch mit Gott. Gott ist immer hier. Und das Zweite ist, Gott ist immer am Wirken. Amen. Und das Dritte ist, Gott ist immer treu. Oh, das ist meine Zuversicht. Deine auch? Wenn das nicht wäre, dann wäre ich schon längst nicht mehr bei Gott. Aber weil er ist, wie er ist, halte ich mich an ihm. Weil es gibt nichts Besseres. Und wenn Leute versuchen, mich zu überreden, wenn wir evangelisieren, Menschen für Jesus versuchen zu gewinnen und sie mir versuchen, irgendwas zu erzählen, dann grinse ich immer und dann sage ich, weißt du was, du kannst mir alles Mögliche erzählen, das wirst du mir nicht nehmen. Weil Gott ist immer hier, Gott ist immer am Wirken und Gott ist immer treu. Amen. Und diese Wahrheit verwandelt Leben. Das Erste, ich möchte mit euch darüber sprechen, Gott ist immer hier, schaut mal hier, er sieht dich, schaut mal, Sprüche 15, Vers 3 heißt es, die Augen des Herrn sind überall, sie beobachten Böse und Gute. Die Augen des Herrn sind überall, sie schauen überall, in Zeiten von Krankheit, von Verlust, von Krieg, von Zweifel, von Leid, die Antwort ist klar, er sieht uns, die Augen des Herrn schauen auf Gute und Böse. Sie schauen nicht nur auf Gute, sie schauen auf das Böse. Und das ist auch wiederum meine Hoffnung, wenn ich das Böse in dieser Welt sehe. Gibt es Böses in dieser Welt? Unglaublich, schlimmes Böse. Und du denkst manchmal, Gott, siehst du das nicht? Und Gott sagt, ich sehe es sehr wohl. Ich sehe es. Und es wird eine Zeit kommen, wo ich eingreife. Halleluja. Als ich in der Schule ungerecht behandelt wurde manchmal, für meinen Glauben, habe ich auch Verfolgung erlebt sozusagen, richtig, Anfeindung. Innerlich, und ich weiß, das war noch nicht geheiligt, das war noch nicht so reif, aber innerlich habe ich so gedacht, wartet's ab. Gott sieht euch und Gott wird euch richten. War nicht korrekt, keine gute Herzenshaltung. Seid ihr mit mir? Nicht okay, so zu denken. Lieber zu denken, Gott sieht auch das, aber zu beten, Gott verändere auch ihre Herzen, damit sie kein Gericht erleben. Amen. Wie schrecklich ist es, Gericht, die Perspektive zu haben. Gott sieht, was im Verborgenen ist, erkennt den Plan und den Sinn, selbst wenn uns alles sinnlos erscheint. Gott schaut auf unser Leben und er sieht, ich sehe nicht nur die Oberfläche, ich sehe bis in die Tiefe. Ich habe uns ein Bild mitgebracht, hier, vielleicht kennt ihr das Eisbergprinzip. Guck mal, bei einem Eisberg siehst du nur die Spitze und die größte Masse ist unter dem Wasser, die sieht man gar nicht. Und wir bewegen uns oft in den sichtbaren Kämpfen. Gott, guck mal nach außen hin, du siehst doch, was ich gerade erlebe. Du siehst doch meine Zweifel, du siehst doch meine Versuchung. Du kennst doch meine Fragen. Ja, natürlich, aber Gott sieht tiefer in allem. Gott weiß, warum wir kämpfen. Gott weiß, woher das kommt. Gott weiß, was er tun möchte in unserem Leben. Denn Gott möchte nicht einmal nur Schnips machen, er möchte uns verändern. Amen. Unser ganzes Leben. Er kennt verborgene Perspektiven. Und er weiß, wie tief er manchmal in unser Leben gehen muss, um tiefe Wahrheiten zu pflanzen, damit sie aufgehen und unser Leben anfangen zu transformieren. Was nützt es mir, wenn ich heute einfach einen netten Vers von Gott bekomme und sage, ich gehe jetzt weiter und morgen pustet mich irgendwas wieder um. Gott möchte tief in mich eindringen mit dem Heiligen Geist und seine Wahrheit in mich hineinsehen, damit es raufkommt und meinen ganzen Eisberg, mein ganzes Leben anfängt zu transformieren. Könnte ich hier ein Amen hören? Gott bleibt nicht an der Oberfläche. Deswegen ist es so wichtig, wenn wir mit Gott anfangen zu gehen, dass wir uns immer bewusst machen, es geht immer tiefer. Amen. Und Gott will mich Demut lernen. Ich weiß nicht alles. Ich muss nicht alles wissen. Ich muss auch nicht alles verstehen. Aber ich darf seine Liebe ganz tief in meinem Leben erfahren. Und das hilft mir immer wieder, zu sagen, okay, ich gehe gerade echt durch eine taffe Zeit, oder wir haben uns auch entschieden, als Ehepaar, als Leiterschaft, wir haben gesagt, wir sprechen einander ermutigende Dinge zu. Wer mag hier Ermutigung von euch? Mal Hand hoch hier, ganz ehrlich. Okay, so. Wer mag Kritik? Hand hoch. Wirklich? Okay, ich komme später zu euch und dann können wir mal. Neulich haben Leiter von mir, haben Dinge auch an mir kritisiert. Ihrem Pastor. So, jetzt geht's ins Eingemachte. Jürgen, guck mal so, guck mal da. Hey, das hat wehgetan. Aber ich habe mich entschieden. Ich habe gesagt, Gott, ich möchte mich verändern, weil es da Schichten in meinem Leben gibt, in meinem Herzen, die brauchen Veränderung. Und die Veränderung passiert manchmal nicht in diesem oberflächlichen Geplänkel, sondern wenn Menschen wirklich anfangen, auch in mein Leben hineinzusprechen und zu erfahren, zu erleben, selbst wenn es mich trifft, selbst wenn es mich verletzt, Gott sieht mich. Gott will mich nämlich nicht zerstören, Gott will mich heilen. Schaut 1. Mose 16, Vers 13. Du bist ein Gott, der mich was? Sieht. Hagar sagte das. Eine ägyptische Magd war schwanger, verzweifelt und auf der Flucht in der Wüste. Ohne Zukunft, ohne Hoffnung. Und sie begegnete Gott am tiefsten Punkt ihres Lebens. Und welche Offenbarung hat sie? Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. In ihrem tiefsten Zerbruch erkennt sie das. Da ist Gott sehr tief mit ihr gegangen in ihrem Leben. Elroi wird der Name, heißt es hier. Elroi in diesem, der Gott. Elroi wird offenbart sich. Elroi bedeutet der Gott, der mich sieht. Er sieht mich, uns alle, nicht als anonyme Masse, sondern als Individuum. Geh mal in die Stadt. Ihr habt eine wunderschöne Stadt hier übrigens. Wir sind hier gestern in die Stadt gegangen, haben ganz tolle Stadt hier. Innenstadt gefällt mir auch sehr gut. Und gut, gestern waren jetzt nicht so viele Leute da, aber trotzdem, es waren Menschen da. Und du schaust in die Menge, du schaust die Menschen an und wir versuchen in den letzten Jahren auch immer mehr dieses Herz von Gott auch für die Menschen zu bekommen. Und wenn du die Menschen anschaust, schenkt es Gott manchmal so, sie mit seinen Augen zu sehen. Habt ihr schon mal Menschen mit seinen Augen gesehen? Du siehst sie plötzlich anders. Da ist nicht plötzlich irgendein Fremder, sondern da ist ein Mensch, der Gott braucht, der bedürftig ist, der sich nach Liebe sehnt, der vielleicht niemanden hat. Und du stehst da vor ihm, du hast die größte Ressource, die größte Liebesquelle in dir und du siehst sie plötzlich und du beginnst plötzlich, die Menschen mit den Augen Gottes zu sehen und du gehst auf diese Menschen zu und sprichst Leben in sie hinein. Warum? Weil Gott auch für diese Menschen jemand ist, der sagt, ich bin ein Gott, der dich sieht. Amen. Und er sieht die Menschen durch unsere Augen hindurch. Amen. Und trotzdem gibt es mal Situationen in unserem Leben, wo wir traurig sind, wo wir verzweifelt sind, wo wir am Boden zerstört sind, wo wir weinen, wo wir schreien. Und schaut, Psalm 56, Vers 9 steht, du zählst die Tage meiner Flucht, du sammelst meine Tränen in deinem Krug. Er sammelt sogar meine Tränen. Meine Tränen sind ihm wichtig. Meine Tränen, dass meine Kinder nicht zum Glauben kommen vielleicht. Meine Tränen, dass mein Partner vielleicht mit dem Herrn nichts zu tun haben möchte. Meine Tränen, dass ich Streit mit dem Nachbarn habe. Meine Tränen, dass ich vielleicht verletzt bin. Meine Tränen, dass ich ein Land verlassen musste und alleine bin, erstmal Orientierung finden muss. Meine Tränen, er sieht jede einzelne Träne. Amen. Jede Träne, die du je vergossen hast, wird von Gott gesammelt. Wow. Keine geht verloren. Nicht nur ein einziges feuchte Auge bleibt ihm verborgen. Warum? Weil er dich liebt. Weil er dich sieht. Weil er deinen Schmerz kennt. Weil er unsere Not kennt. Das zweite ist, Gott ist ein Gott, der hört. Amen. Schaut hier, Jeremia 33, Vers 3. Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Als unser Sohn sich oder unsere Kinder sich auch mit dem Universum anfingen zu beschäftigen, ich mag die Galaxie, die Sterne, ich mag mich da so reinzudenken, die Weite, die endlose Weite. Schon mal darüber nachgedacht, dass es Millionen Lichtjahre braucht, zum nächsten Stern zu kommen, ja? Und da sind wir erst nur an kleinem Anfang überhaupt der ganzen Galaxie und Gott hält alles in seiner Hand. Wow. Und dieser Gott sagt mir jetzt, bei all dem, was da ist, bei all dem Großen, ich höre jedes Wort, was du sprichst. Wow. Das will nicht in meinen Kopf rein. Er hört jedes meiner Gebete. Aber es gibt auch Hindernisse für erhörtes Gebet. Ich habe mal hier aufgeschrieben, festhalten an Sünde. Im Psalm 66, 18, das habe ich jetzt nicht auf Folie, aber hier heißt es, hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Wenn ich es Unrecht festhalte, dann sagt Gott, ich kann dich nicht hören. Meine Augen, meine Ohren, nee. Gib es mir und ich kooperiere mit dir. Oder hartnäckiger Unglaube. Hier ist jetzt auch vom Zweifel die Rede. Hier heißt es in Jakobus 1, 6, er bittet aber im Glauben und zweifle nicht. Aber es meint, Gott versteht ehrlichen Zweifel. Guck mal, es gibt auch eine Stelle, wo jemand sagt, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Kennt ihr die Stelle? Ist doch paradox. Wir wollen doch glauben. Und gleichzeitig sagen wir, hilf meinem Unglauben. Warum? Weil wir in diesem Kampf stehen. Wir glauben und wir zweifeln. Wir glauben und wir kämpfen. Aber was öffnet Gottes Ohren? Das Erste ist, das Allerwichtigste, die Nähe zu Gott. Die Nähe zu Gott öffnet Gott. Er wendet sich uns zu, eine Beziehung zu ihm. Eine demütige Haltung. Es heißt in 1. Petrus 5, Vers 5, Gott widersteht den Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er was? Gnade. Und dann das Dritte, dass wir in seinen Willen vertrauen. Jesus sagt im Kampf, im äußersten Kampf, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Wow, das ist eine der herausforderndsten Gebete, die überhaupt man sprechen kann. Wir sagen das oft so leicht daher, aber wie oft erleben wir, dass unser Wille manchmal so ein bisschen mit Gottes Willen kollidiert. Und zu sagen, aber dein Wille geschehe, weil du mich siehst, weil du mich kennst, weil du mich liebst, weil du mich versorgst. Und selbst wenn die Welt zugrunde geht, selbst wenn meine Welt zerbricht, du bist es trotzdem wert, dass ich dich, mein Vertrauen in dich setze. Wir haben jetzt in unserer Kleingruppe hat ein Freund von uns seine Mutter zu Jesus geführt. Sie hat sich bekehrt, sie lebt in Frankreich. Sie lebt noch nicht lange mit dem Herrn. Sie ist alleine, sie pflegt 24 Stunden, sieben Tage die Woche ihre Mutter dort. Sie hat keine christliche Gemeinschaft um sich herum, gibt es dort nicht. Sie kann nicht weg von dort, sie ist dort die ganze Zeit. Und jetzt gestern erfahren wir, dass sie einen Tumor an der Galle hat und ihr kompletter Bauchraum mit Metastasen voll ist. Sieht übel aus. Und es hat mich getroffen. Weil wir haben diese, immer wenn sie in Deutschland ist, dann ist sie in unserer kleinen Gruppe. Wir sind ihre Familie geworden. Nicht mein Wille, aber dein Wille geschehe. Wie kann man das? Und trotzdem beten wir für Heilung, Amen. Für Wiederherstellung. Ich habe Rainer gesagt, Rainer, lass uns ins Auto fahren, wir nehmen Salböl, wir fahren zu deiner Mutter und wir beten für Heilung. Wir haben Heilung schon gesehen, dramatische Heilung. Und trotzdem, nicht mein Wille, dein Wille. Und natürlich will Gott wiederherstellen. Aber habe ich es in der Hand? Nein. Das Dritte, worauf ich mein Leben bauen möchte und du hoffentlich auch, ist, Gott spricht. Gott sieht, Gott hört und Gott spricht. In Johannes 10, Vers 27 heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Verse auch für die Beziehung mit Gott. Aber ich glaube, darin liegt auch eine der größten Nöte in den Christen, weil viele Christen fragen sich ja, wie redet denn Gott? Redet er zu mir? Wie redet er? Jesus verspricht, dass wir als seine Schafe die Stimme des Vaters lernen können. Und es ist wie meine Kinder, ich habe viele Vergleiche, sehr viele Parallelen zu den Kindern. Meine Kinder, als sie geboren wurden, sie hörten Worte, aber sie konnten sie noch nicht verstehen. Aber sie hörten, da spricht jemand. Ich kenne die Stimme, Papa redet. Und es ist interessant, auch zu sehen, wenn andere sprechen, dreht sich das Baby nicht oft nicht dahin, aber sobald Mutter oder Papa anfangen zu sprechen, das Kind guckt hin, weil es die Stimme, den Klang kennt. Aber es reicht, also mir würde es nicht reichen, dass sie nur den Klang kennen. Ich will, dass sie meine Worte verstehen. Dass sie verstehen, wenn ich sage, ich liebe dich, dass sie grinsen und sagen, ha, danke. Und genauso ist es auch mit Gott. Wir können seine Worte verstehen, lernen. Amen. Durch den Heiligen Geist, in seinem geschriebenen Wort, in weisen Ratgebern, in Umständen, durch die Schöpfung, durch unser Gewissen, durch Umstände, durch sein Wort. Der Heilige Geist hilft uns dabei. Johannes 16, Vers 13 heißt es, wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er dich in alle Wahrheit leiten. Jetzt ist es so, dass es manchmal auch man das Empfinden hat, dass Gott schweigt. Und ich habe festgestellt, auch in meinem Leben, Gottes Schweigen ist nicht immer gleich Strafe. Okay? Gott schweigt nicht und so, ich bestrafe dich jetzt. Sondern Gott schweigt manchmal, weil er auch mir zutraut und sagt, weißt du, ich traue dir zu, dass du jetzt im Vertrauen gehst. Dass du im Vertrauen Entscheidungen triffst. Dass du aus dem, was du mit mir bisher kennst, weißt, was jetzt zu tun ist. Und ich musste Gott jetzt nicht fragen, als wir hierher gekommen sind, noch einmal, einen Tag vorher, Gott, möchtest du jetzt wirklich, dass wir nach Balingen fahren? Möchtest du jetzt, dass wir jetzt die B10 nochmal nehmen oder welches Auto sollen wir jetzt nehmen? Sollen wir dieses Auto nehmen oder jenes Auto? Versteht ihr, was ich meine? Ich nehme Gott in alles mit rein und ich lasse mich führen und leiten und ich treffe Entscheidungen aufgrund meiner Beziehung zu Gott und trotzdem immer offen zu sein, dass Gott redet. Das Vierte ist, Gott sucht die Verlorenen. Er sucht dich. Und es gibt im Lukas-Evangelium drei Gleichnisse von Verlorenen. Das verlorene Schaf, die verlorene Münze Und immer wieder sagt Gott in seinem Wort, ich suche, was verloren gegangen ist. Ich suche, was verloren gegangen ist. Ich glaube, und das bin ich zutiefst davon überzeugt, jede Gemeinde wird sich innerhalb einer gewissen Zeit anfangen, tief zu transformieren, wenn jeder, der kommt, in diese Suche sich mit einklingt. Wenn jeder sich aufmacht und sagt, das Verlorene muss gefunden werden. Amen. Und dazu möchte Gott jeden Einzelnen gebrauchen. Nicht nur einen Helmut, nicht nur einen Ben, jeden. Jeder Einzelne. Und das ist faszinierend, wie er diese Geschichten auch zeigt, wie diese Geschichten erzählt werden. Gott ist ein suchender Gott. Lukas 15, Vers 7 heißt es, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Kurze Frage, haben wir gestern Abend eine Party geschmissen? Nein. Ja, hey. Im Himmel wurde Party geschmissen. Im Himmel war Freude. So, wir haben uns auch gefreut, riesig. Aber im Himmel wird gefeiert. Da wird gefeiert. Hol das Beste raus. Noch eine Person, noch ein Schäfchen. Wow. Ich möchte dir eine Frage stellen. Gott sucht den einen. Wer ist dein Einer? Wer ist dein Einer? Wer ist deine Eine? Wenn wir irgendwann vor Gott stehen, wird er uns nicht fragen, was für dolle Dinge wir alles gemacht haben. Er wird uns sagen, hey, ich habe dir meine Liebe gezeigt. Zeig mir, wem du es weitergegeben hast. Zeig mir, wen du geliebt hast. Zeig mir, wem du gedient hast. Zeig mir, für wen dein Herz zerbrochen war. Und ich weiß, wir werden ihm einige zeigen. Amen. Wir werden ihm einige sagen, guck mal da, guck mal für die. Und dann wird, und das glaube ich, der Herr sagen, schau, da stehen sie. Wollen wir uns zusammen eins machen für diese Vision? Ganz neu wieder anfangen zu suchen, was verloren ist. Denn, und das ist die nächste Wahrheit, Gott heilt die Zerbrochenen. Amen. Gott heilt dich. Denn wir sind alle zerbrochen. Wir haben alle unsere Herausforderungen. Wir haben alle unsere Kämpfe. Jeremia 18, Vers 6 heißt es, kann ich nicht mit euch umgehen wie dieser Töpfer? Siehe, wie der Ton in dessen Töpfers Hand, so seid auch ihr in meiner Hand. Jeder Zerbruch, jeder Schmerz, jedes Wort, was Menschen in mein Leben hineinsprechen, was mich trifft, ist die Chance, aus Gottes Perspektive, mich noch mehr zu heilen. Weil es trifft mich ja nur, weil ich nicht geheilt bin. Wenn mich jemand kritisiert und mich trifft, ist es ja nur deswegen, weil da noch etwas ist in meinem Herzen, in meinem Leben, was noch unsicher ist. Und Gott möchte mich heilen. Gott möchte mich wiederherstellen. Gott möchte den Zerbruch in meinem Leben zu etwas Wundervolles formen. Ich habe hier aufgeschrieben, du magst denken, ich bin zu zerbrochen. Gott kann mich nicht mehr gebrauchen. Doch die Bibel sagt, der Töpfer kann selbst zerbrochene Gefäße neu formen. Vielleicht kennt ihr das, in China gibt es so eine Kunst, da werden Tonkrüge, werden sie auf den Boden fallen lassen und dann werden sie wieder zusammengestückt und mit so Gold, so klebendem Gold werden sie wieder zusammengestückt. Und die werden ganz teuer verkauft. Das ist eine Kunst. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn ein zerbrochenes Leben, wenn Gott es wiederhergestellt hat und dieses Leben Zeugnis gibt für Gott. So wie wir es gestern gehört haben. Und jeder einzelne von uns ist so ein Gefäß. Die Frau, die Jesus begegnet ist und Ehebruch begangen hat, zerbrochen. Und Jesus stellt sie wieder her. Petrus, Jesus, ich gehe bis in den Tod für dich, verleugnet ihn, zerbrochen. Und Jesus sagt, hey, mit dir will ich meine Gemeinde bauen. Mit dem da? Mit mir? Der ich so oft falle? Der oft vielleicht keinen Plan hat? Genau mit dir. Das Sechste ist, Gott gibt Frieden. Johannes 14, Vers 27 heißt es, Friede lasse ich dir, meinen Frieden gebe ich dir. Nicht gebe ich dir, wie die Welt gibt. Dein Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ich möchte noch mal kurz was zum Zerbruch sagen. Wenn Menschen unsere Familie anschauen, meine Familie, meine Frau mit meinen Kindern, dann sagen manchmal Leute, das ist das perfekte Familienbild. Wie ihr Ehe lebt, ist perfekt. Mit Kindern perfekt. Die wissen manchmal gar nicht, wie es ist, so unperfekt, so, ne? So Family Life. Aber wenn ich dann erzähle, was für ein Mistkerl ich war viele Jahre, wie ich meine Frau verletzt habe, durch welche Zerstörung meine Frau gegangen ist und was es uns gekostet hat, beide diesen Weg des Zerbruchs zu gehen, dass Gott an uns ran, an mein Herz ran darf, obwohl ich schon Pastor war, obwohl ich schon Woche für Woche stand vor Leuten und gepredigt habe. Und wisst ihr, das Schlimmste ist, wenn deine eigene Frau zu dir kommt irgendwann und sagt, weißt du, Jürgen, der Mann, den ich auf der Bühne sehe und der Mann, den ich zu Hause habe, das sind zwei verschiedene Menschen. Aua. Und das geht in Zerbruch. Aber der Punkt ist, in all dem haben wir beide immer gewusst, Gott ist immer da. Gott ist immer treu. Gott lässt mich nicht fallen. Gott zieht mich und Gott hilft mir und Gott heilt. Amen. Und jetzt dürfen wir als Ehepaar, als Familie Segen sein, wo wir in manchen Momenten vielleicht dachten, es ist nicht möglich. In manchen Lebensphasen hätten wir uns gesagt, kommt bloß nicht in unsere Wohnung momentan. Und jetzt können die Leute kommen, wann sie wollen. Wir streiten uns auch mal, okay? Es gibt Konflikte, aber wir tragen sie mittlerweile anders aus. Das ist die Kraft von Veränderung, Amen. Gott verändert sogar Pastoren. Und wir brauchen keine Angst haben vor Gott. Wir dürfen zu ihm kommen, wir dürfen alle unsere Sorgen ihm bringen. Wir dürfen unseren Dank ihm bringen. Wir dürfen empfangen. Philipper 4, 6 bis 7 heißt es, sorgt euch um nichts, sondern bringt in allem eure Bitten und Dank vor Gott. Und Gottes Frieden, der alles versteht, übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren. Amen. Und der letzte Vers, den ich euch mitgebe, ist Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Gott ist immer gleich. Er ändert sich nicht. Er ist immer hier, er ist immer am Wirken und er ist immer treu. Amen. Unabhängig von unseren Umständen oder wie weit du dich von ihm entfernt fühlst, er ist da, er sieht und hört dich, du bist nicht vergessen, nicht verlassen und seine Liebe ist ewig und unendlich. Amen. Vielleicht schließen wir nochmal die Augen. Danke Gott für deine Liebe. Danke für deine Nähe. Danke für deine Gegenwart. Wir wollen ganz bewusst einfach nochmal den Moment nutzen, um in deine Gegenwart zu kommen. Ich lade dich ein, wenn du angesprochen bist oder wurdest, dass du einfach nochmal Segen empfängst. Und Helmut und Alex und vielleicht Ben, wenn ihr wollt, ihr könnt euch gerne nochmal hinstellen. Einmal nochmal Segen in Empfang nehmen. Wenn du merkst, da sind Dinge, wo du auch vielleicht zweifelst oder wo du einfach auch, wo Ängste sind oder wo du einfach einen Segen abkriegen möchtest, dann lade ich dich ein, einfach das Gebet in Empfang zu nehmen. Und ich sage meiner Gemeinde immer wieder, beim Segen möchte ich der Erste sein. Ich will seinen Segen. Schau nicht nach links, nach rechts. Lauf in seine Arme. Ich werde dieses Lied einfach im Hintergrund singen. Und während ich dieses Lied singe, habt ihr Zeit, einfach Segen zu empfangen. Vor dir lege ich alles hin, was mich quält und was ich bin. Alles gebe ich dir. Alles gebe ich dir, vor dir lege ich alles hin, was den Frieden von mir nimmt. Alles gebe ich dir. Ich schaffe Raum für dich, du was auch immer du willst, Herr, du was auch immer du willst, Herr. Ich schaffe Raum für dich. Tu, was auch immer du willst, Herr. Tu, was auch immer du willst, Herr. Vor dir lege ich alles hin, was mich quält und was ich bin. Alles gebe ich dir, Herr. Alles gebe ich dir, Herr. Vor dir leg ich alles hin, was den Frieden von mir nimmt. Alles geb ich dir, Herr. Ich schaffe Raum für dich. Tu, was auch immer du willst, Herr. Tu, was auch immer du willst, Herr. Ich schaffe Raum für dich. Tu, was auch immer du willst, Herr. Tu, was auch immer du willst, Herr. Oh, ich schaffe Raum für dich. Tu, was auch immer du willst, Herr. Tu, was auch immer du willst, Herr. Reiß Mauern ein, die mich von dir trennen. Brich alles auf, was dich in mir eingrenzt. Dein Plan ist größer. Und dein Plan ist größer. Reiß Mauern ein, die mich von dir trennen. Brich alles auf, was dich in mir eingrenzt. Dein Plan ist größer. Dein Plan ist größer. Reiß Mauern ein, die mich von dir trennen. Brich alles auf, was dich in mir eingrenzt. Dein Plan ist größer, oh Herr. Dein Plan ist größer. Ich schaffe Raum für dich. Tu, was auch immer du willst, Herr. Tu, was auch immer du willst, Herr. Ich schaffe Raum für dich. Du, was auch immer du willst, Herr. Was auch immer du willst, Herr. Vor dir leg ich alles hin. Du bist alles, was ich will. Alles gebe ich dir.
alles gebe ich dir, Herr. Vor dir leg ich alles hin. Du bist alles, was ich will. Alles gebe ich dir, Herr. Alles gebe ich dir, Herr. Vor dir leg ich alles hin. Du bist alles, was ich will. Alles gebe ich dir, Herr. Alles gebe ich dir, Herr. Vor dir leg ich alles hin. Du bist alles, was ich will. Alles gebe ich dir, Herr. Ich schaffe Raum für dich. Tu, was auch immer du willst, Herr. Tu, was auch immer du willst, Herr. Ich schaffe Raum für dich. Tu, was auch immer du willst, Herr. Tu, was auch immer du willst, Herr. Oh, 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 oh. Wir beten dich an, wir beten dich an, Herr. Wir beten dich an, Herr. Wir beten dich an, wir beten dich an, wir beten dich an, Herr. Wir beten dich an, Herr.
Vielleicht noch eine Sache, ihr habt auf den Tischen dieses Heftchen gesehen. Wir nutzen es bei uns in der Gemeinde so, dass wenn sich jemand für Jesus entschieden hat, dann gehen wir mit diesen Leuten dieses Heftchen durch. Das ist ein richtig tolles Material. Und wir wollten also einfach im Glauben einfach euch schenken, dass wenn sich in nächster Zeit durch euch jemand für Jesus entscheidet oder wenn ihr mit jemandem im Gespräch seid oder den Glauben noch mal erklären möchtet, dann könnt ihr dieses Heftchen nutzen, um da einfach auch die Sachen mit Leuten durchzugehen.